das wird sich nicht ändern. Und wenn immer mehr Unternehmen, ich sage jetzt zum Beispiel Einzelhandel, auf einmal es nur noch irgendwelche Servicestationen gibt und gar keine persönlichen Berater mehr oder jemanden an der Kasse, der dort sitzt, dann wird es irgendwann wieder die Unternehmen geben, die sagen, hey, ich biete euch das, ich biete euch einen persönlichen Ansprechpartner, kommt zu mir, weil die Produkte sind irgendwie austauschbar und dann macht der persönliche Service den Unterschied.
Wo finde ich den besten Mobilfunkvertrag? Wo den idealen ETF-Sparplan? Welche Krankenkasse bietet mir die besten Leistungen? Und welcher Coffeeshop ist eigentlich am angesagtesten? Wenn wir vor Kaufentscheidungen stehen, dann gucken wir gerne im Internet nach und da bieten uns auch Testsiegel häufig Orientierung. Testinstitute durchleuchten seit Jahrzehnten Unternehmen und ihre Produkte und ihre Services nach allen Regeln der Kunst. Die Stiftung Warentest gehört dazu, das Deutsche Innovationsinstitut DIINT und auch das Deutsche Institut für Servicequalität DISC, das in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert. Aber wie arbeitet ein Testinstitut eigentlich und wie stellt ein privatwirtschaftliches Unternehmen sicher, dass seine Tests wirklich unabhängig sind? Und natürlich, welche Bedeutung hat künstliche Intelligenz heutzutage für den Service von Unternehmen, aber auch für ein Unternehmen wie das DISC? Über diese Fragen spreche ich im heutigen DUB Business Talk mit Bianca Möller, der Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Servicequalität DISC. Hallo Bianca, schön, dass du da bist.
Hallo.
Bianca, du bist ja schon seit 2006, als das DISC gegründet wurde, als Geschäftsführerin dabei und hast dich in den letzten 20 Jahren intensiv mit Servicequalität beschäftigt. Wie ist das jetzt eigentlich bei dir privat? Achtest du da auch ständig auf Dienstleistungen und Services, wenn du so privat unterwegs bist?
Also tatsächlich ist es so, dass ich mich viel damit beschäftige, weil ich ja auch beruflich den ganzen Tag damit zu tun habe und das geht automatisch ins Private. Also zum Beispiel, wenn ich im Internet einkaufe, dann schaue ich immer, ist da ein seriöses Impressum hinterlegt mit Adresse, Ansprechpartnern etc. Gibt es auch eine Telefonnummer, die man im Zweifel anrufen kann? Also das finde ich besonders wichtig. Und wenn ich so unterwegs bin in Filialen, in Märkten, dann fällt es mir natürlich auch sofort ins Auge, wenn da vom Service irgendwas nicht in Ordnung ist. Sei es, dass man lange nach einem Berater sucht, oder aber, dass zum Beispiel in einer Bäckerei irgendjemand mit einer verdreckten Schürze oder so etwas rumläuft, dann denke ich auch so, oh Mensch, wo war da die Schulung, dass das Servicepersonal das auch optimal löst.
Jetzt seid ihr damals 2006 ja angetreten, um der Servicewüste Deutschland etwas entgegenzusetzen. Das war damals so ein ganz geflügelter Begriff, der eigentlich ständig überall immer ins Feld geführt wurde und auftauchte. Und ihr wolltet dem etwas entgegensetzen, indem ihr eben herausragende Dienstleistungen sichtbar machen wolltet. Was würdest du sagen, wie weit seid ihr inzwischen gekommen? Also ist der Servicestandort Deutschland heute ein anderer, ein besserer als vor 20 Jahren?
Ja, die Servicewüste Deutschland, davon hört man ja relativ wenig noch. Das heißt, da hat sich sicherlich etwas getan. Das merken wir auch bei unseren Studien. Also ganz am Anfang, da hatten wir einen besonders großen Effekt. Viele Branchen wurden überhaupt das erste Mal auf Servicequalität getestet. Das heißt, da haben auch viele Unternehmen unsere umfangreichen Studiendokumentationen angefordert. Gerade wenn wir verdeckte Servicetests gemacht haben, zum Beispiel in Filialen, per Telefon, per E-Mail, da haben wir mehr als 100 Testkriterien geprüft. Und da gab es eben auch große Leitfäden im Prinzip dann für die Unternehmen, wenn die eine Detailauswertung angefordert haben, wo sie schauen konnten, an welchem Kriterium muss ich noch arbeiten, um besser zu werden. Und das haben tatsächlich auch damals viele Unternehmen genutzt. Und so ist die Servicequalität auch gestiegen. Also wenn wir schauen, was hat sich im Schnitt über alle Branchen von Jahr zu Jahr getan? Da erheben wir mal einmal im Jahr, schauen wir, wie ist der Durchschnittswert über alle Branchen. Und da können wir schon sehen, dass so bis 2020 die Servicequalität tatsächlich gestiegen ist. Also insbesondere die Servicequalität vor Ort, die lag vorher noch im befriedigenden Bereich. Die ist mittlerweile würde mittlerweile die Note 2+ bekommen. Also da haben wir einen großen Effekt. Der Effekt bei Telefonie und E-Mail ist geringer. Da gab es auch erst eine Steigerung, dann ist es aber flach weitergegangen, schon auch noch im befriedigenden Bereich. Und ab 2020 hat sich gerade bei Telefonie und E-Mail die Servicequalität dann doch wieder verschlechtert. Das lag vielleicht daran, dass um die Corona-Zeit Erreichbarkeiten teilweise schwierig waren, dass die Personalsituation schwieriger geworden ist. Und jetzt der neueste Effekt, das Thema KI. Da ist auch noch nicht jedes Unternehmen so eingespielt, dass es das Thema optimal nutzt und eingesetzt wird, sodass beim Kunden am Ende ein verbesserter Service ankommt.
Da kommen wir nachher noch mal zu. Aber ja, inzwischen habt ihr euch ja ein bisschen breiter aufgestellt. Also zu Anfang habt ihr wirklich Servicequalität getestet. Inzwischen testet ihr ja zum Beispiel auch Produkte und ihr verleiht auch Awards, wie zum Beispiel den Finanz-Award oder auch Deutschlands beste Business-Partner, also ein B2B-Award. Vielleicht kannst du mal erklären, wie designt ihr eigentlich eure Untersuchung? Also wie findet ihr den Untersuchungsgegenstand und wenn ihr ihn dann habt, wie geht ihr dann vor?
Ja, die meisten unserer Untersuchungen und Themen legen wir zusammen mit unseren Medienpartnern fest. Also die meisten unserer Studien sind von Medien wie NTV, Fernsehen zum Beispiel, beauftragt. Und dann schauen wir gemeinsam so, welches Thema haben wir als DISC noch nicht gemacht? Was ist vor allen Dingen für die Verbraucher spannend und relevant? Da schauen vor allen Dingen auch die Medien drauf, was sie da noch bieten können, ihren Nutzern und Lesern und Zuhörern. Und dann schauen wir natürlich auch darauf, wo ist noch Transparenz notwendig am Markt. So, wenn das Thema nun festgelegt ist, dann geht es dann in die Untersuchung. Wir haben insgesamt drei verschiedene Untersuchungsmethoden, grobe Cluster. Das ist einmal die verdeckten Service-Tests. Die nennen sich Mystery-Tests per E-Mail, Telefonie, auch vor Ort in Filialen. Das zweite wäre eine Kundenbefragung, die wir machen, um Themen zu untersuchen. Und eine dritte Möglichkeit ist, dass wir Themen mit einer unabhängigen Jury untersuchen und bewerten lassen. Bei den meisten unserer Awards, zum Beispiel Deutschlands beste Online-Shops oder aber auch der Deutsche Bildungs-Award, da liegt eine groß angelegte Kundenbefragung dahinter. Und dann geht es also im nächsten Schritt darum, welche Kategorien werden denn gebildet? Also beispielsweise bei Online-Shops schauen wir uns an, was sind die besten Shops für Möbel, was sind die besten Shops für Fashion und die besten für Wohnmöbel. Aber es gibt auch solche Nischen wie zum Beispiel Hochzeitsbedarf oder aber auch, was sind die besten Shops für Hundezubehör. Also da gehen wir in verschiedene Kategorien rein und die werden auch mit dem Medienpartner zusammen festgelegt. Beim Bildungs-Award sind es dann so Kategorien wie Weiterbildung im Bereich IT und PC oder aber auch Nachhilfevermittlung oder auch Musikschulen. Also das Themenfeld in diesen Ober-Award-Thematiken ist dann doch wieder sehr vielseitig. Und wenn wir diese ganzen Kategorien festgelegt haben, pro Award sind das ungefähr so zwischen 40 und auch über 90 Kategorien, je nachdem wie umfangreich das Themenfeld dahinter ist, dann verwenden wir sehr viel Zeit darauf, auch zu schauen, was sind denn in den einzelnen Kategorien wiederum die bedeutendsten Anbieter. Und da haben wir dann immer je Kategorie eine Liste von, sage ich mal, so 6 bis 12 Anbietern, die eben hochfrequentiert sind von Kunden. Da kann man häufig schauen, wie sind so die Klickraten im Internet zum Beispiel, oder man sucht andere Quellen, wo man schauen kann, wie bedeutsam sind die Shops. Es ist eben wichtig, dass wir hier eine gute, tragfähige Liste auch haben, weil die Verbraucher, die wir dann befragen, die müssen natürlich wieder wissen, was verbirgt sich denn genau hinter dieser Kategorie, ne? Also welche Unternehmen spielen da jetzt wirklich eine Rolle? Und deswegen ist diese Liste wichtig, aber der Verbraucher kann auch sagen, die ich auf der Liste sehe, da bin ich ja gar nicht Kunde. Ich kaufe meine Möbel doch beim Shop XY. Den kann er dann aber auch eintragen unter Sonstige. Und so kann auch jedes Unternehmen, jeder Shop eine Berücksichtigung finden und einfließen in Untersuchung. Am Ende zählt nur, bekommt er auch genügend Kundenstimmen, also wird er von genügend Verbrauchern bewertet, weil wir natürlich am Ende valide Aussagen benötigen.
Für wen sind eure Tests und die Ergebnisse denn eigentlich wichtiger? Für die Kundinnen und Kunden, die die Produkte dann kaufen oder die Services in Anspruch nehmen, oder für die Unternehmen, die ihr auf Herz und Nieren prüft?
Wir sehen uns als Dienstleister für beides, also sowohl für Kunden als auch für Unternehmen. Gegenüber Verbrauchern, also für die Verbraucher, schaffen wir Transparenz und geben auch eine Entscheidungshilfe. All unsere Studienergebnisse sind auf unserer Website einsehbar und auch bei unseren Medienpartnern. Man kann kostenlose Studiendokumentationen herunterladen, wo die Methodik auch komplett transparent dargestellt ist. Also hier machen wir, glaube ich, viel für den Verbraucher. Für Unternehmen ist es so, dass wir einerseits natürlich ihnen etwas bieten, wo sie schauen können, wo kann ich mich verbessern, ne? Also dass sie umfangreiche Studiendokumentationen haben, wo sie sehen, was sind unsere Testkriterien und wo sind sie gut aufgestellt und wo nicht. Aber andererseits bieten wir eben auch ein Testsiegel, mit dem sie ihre guten Leistungen transparent sichtbar machen können. Und das ist ein besonderer Zusatznutzen für Unternehmen, dass sie etwas Plakatives haben, wo sie nach außen zeigen können, wir haben auch gute Leistungen und die sind auch von unabhängiger Seite bestätigt worden.
Mm. Ihr schafft damit natürlich auch viel Vertrauen. Also das ist ja schon eine Auszeichnung, die Vertrauen schaffen soll, so ein Siegel, sowohl bei den Kundinnen und Kunden als auch auf Seiten der Unternehmen. Das ist natürlich eine relativ hohe Verantwortung. Wie stellt ihr denn eigentlich sicher, dass eure Testergebnisse wirklich objektiv und auch belastbar sind?
Ja, wir haben natürlich umfangreiche Maßnahmen zur Qualitätssicherung. Also angefangen bei zum Beispiel den verdeckten Tests, dass wir geschulte Tester haben, dass wir Testerleitfäden haben, dass wir stichprobenartige Kontrollen machen während der Erhebungsphase, dass wir einen standardisierten Kriterienkatalog haben, den wir auch über mehrere Studien natürlich und über viele Jahre schon nutzen. Der wird natürlich immer angepasst, je nach, also wenn wir neue Erkenntnisse haben, aber ansonsten ist es sehr, sehr standardisiert und auf verschiedene Branchen übertragbar. Dann, dass wir eine valide Anzahl von Testfallzahlen haben sozusagen. Also gerade bei Mystery-Tests vor Ort, da muss man mindestens 10 durchführen. Je nach Branche kommt es natürlich auch drauf an, aber 10 ist so die Mindestzahl. Wenn man verschiedene Kanäle testet, sollte man 30 haben, um eine valide Aussage pro Unternehmen treffen zu können. Bei Kundenbefragungen ist es so, auch dort, dass wir eine genügend hohe Anzahl haben. Da streben wir 100 pro Unternehmen an. Wenn wir eine geringere Kundeninzidenz haben, können es auch mal weniger sein. Also bei speziellen zum Beispiel B2B-Themen oder Nischen können es auch weniger sein. Aber 100 ist so die Zahl, an der man sich orientiert. Dann ist es so, dass wir auch dort einen standardisierten Fragenkatalog haben, dass wir in Pre-Tests den Fragebogen prüfen, dass wir ganz wichtig ein Online-Access-Panel haben bei fast allen unseren Kundenbefragungen. Das heißt, das sind Panel, die von großen renommierten Marktforschungsinstituten angeboten werden. Da sind registrierte Verbraucher, die man befragt. Das Panel ist auch bevölkerungsrepräsentativ jedes Mal angelegt, sodass wir dort eben auch repräsentative, valide Ergebnisse bekommen können. Und es ist nicht möglich, es von außen zu beeinflussen. Also Unternehmen können jetzt nicht aufrufen, ihre Mitarbeiter oder Bekannten, um dort teilzunehmen, sondern es sind eben wirklich Kunden und Verbraucher, die hier angesprochen werden. Auch bis hin am Ende die Dateneingabe erfolgt im Vier-Augen-Prinzip. Auch dort gibt es nochmal Kontrollen jeglicher Art. Also es gibt wirklich einen umfangreichen Katalog, der sicherstellt, dass wir hier unabhängige und qualitativ hochwertige Arbeit leisten.
Mhm. Jetzt seid ihr ja nicht das einzige Testinstitut in Deutschland natürlich. Der Name, der einem wahrscheinlich sofort immer einfällt, ist die Stiftung Warntest. Wie der Name sagt, es ist eine Stiftung, die von der Bundesregierung, also die Stifterin ist die Bundesregierung, die wird zwar nicht von der Regierung bezahlt, aber sie finanziert sich durch ihre Publikationen und natürlich auch durch Erträge aus dem Stiftungskapital. Ihr hingegen seid ein privatwirtschaftliches Unternehmen und müsst euch ja auch irgendwie finanzieren. Wie genau macht ihr das und wie stellt ihr auch sicher, dass ihr dann eben in euren Untersuchungen neutral und unabhängig agieren könnt?
Ja, das DISC finanziert sich auf der einen Seite über unsere Medienpartner. Also wir arbeiten ja im Auftrag von Medien und daher beteiligen sich diese auch an den Marktforschungskosten. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir uns über die Lizenzgebühr für das Testsiegel finanzieren. Das heißt, wenn ein Unternehmen seine Auszeichnung in Form eines Testsiegels in der Kommunikation einsetzen möchte, dann ist diese Gebühr fällig. Das ist aber auch ein gängiges Thema, was auch zum Beispiel die Stiftung Warentest auch so anwendet. Das heißt, wenn dort jemand das nutzen möchte, ein Unternehmen, dann muss es auch eine entsprechende Lizenzgebühr zahlen. Das heißt, das schränkt jetzt nicht die Unabhängigkeit ein. Aber andererseits, dadurch, dass wir eben für Medien arbeiten, dass wir zusätzlich noch einen Beirat haben mit der Beiratsvorsitzenden Brigitte Zypris, einer ehemaligen Wirtschafts- und Justizministerin im Bund, dadurch, dass all unsere Studien begutachtet werden von einem Wissenschaftler, also einem Hochschulprofessor, dass im Beirat auch weitere Hochschulprofessoren sind, Leute aus der Marktforschung sind. Das heißt, wir haben viel Blick von außen, von unabhängigen Stellen auf unsere Arbeit, auf unsere Studien. Das garantiert natürlich eine gewisse Unabhängigkeit, nicht eine gewisse, sondern eine vollkommene Unabhängigkeit. Und es ist eben auch so, dass es unser Beruf mit sich bringt, unser Selbstverständnis, dass wir natürlich unabhängig und neutral testen, auch bei Institutionen wie DEKRA oder TÜV, die unabhängig zertifizieren, aber privatwirtschaftlich organisiert sind, fragt ja auch keiner, arbeitet ja auch wirklich unabhängig. Also das ist einfach eine Selbstverständlichkeit und das ist natürlich auch bei uns hergestellt.
Okay, ich würde gerne noch mal auf ein Thema kommen, das du vorhin schon kurz angerissen hast, künstliche Intelligenz. Das spielt ja wahrscheinlich beim Service auch eine immer weiter tragende Rolle. Also wir alle kennen vermutlich die berüchtigten Bots, die man dann am Telefon hat und die mal mehr, mal weniger gut funktionieren. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch positive Aspekte. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz zum Beispiel verringern sich dadurch Reaktionszeiten auf Seiten der Unternehmen. Man hängt dann nicht mehr so lange in Warteschleifen, wenn man Glück hat. Und die Frage ist natürlich, wie entwickelt sich das? Also würdest du sagen, dass Bots und KI-Agenten den Service eher besser machen aus Sicht von Kundinnen und Kunden oder schlechter? Und inwieweit bezieht ihr sowas vielleicht auch in eure Tests ein? Denn ihr prüft ja Unternehmen auf deren Service.
Ja, da kommt es natürlich immer drauf an, wie die Unternehmen die KI einsetzen. Aber du hast es ja auch schon aufgezeigt, es gibt positive und negative Aspekte. Das heißt, man kann mit KI natürlich den Service verbessern. Zum Beispiel eben die Wartezeiten am Telefon oder auch die Wartezeiten auf eine E-Mail-Antwort. Von daher wunderbar, dass es KI gibt. Hier kann man den Service tatsächlich verbessern. Aber andererseits ist es natürlich schwierig, wenn Kunden anrufen und bekommen keine Antwort auf ihre Fragen, weil der KI-Bot die Frage gar nicht erkennt und gar nicht weiterhelfen kann. Und von daher ist es eben total wichtig, dass Unternehmen diese zweite Schleife, also den persönlichen Support, da auch mit einbinden. Das heißt, sobald die KI erkennt, ich kann auf diese Frage keine Antwort geben, muss es möglich sein, dass der Verbraucher ohne eine Hürde ganz schnell in die persönliche Beratung wechseln kann. Am besten merkt er es gar nicht, ob die KI gerade eine Antwort gebracht hat oder aber ob er zu einem persönlichen Berater durchgeleitet worden ist und er jetzt sogar mit einem Menschen dann tatsächlich spricht und der eben auch sehr individuell auf ihn eingehen kann, weil sein Anliegen eben noch nicht durch eine KI gut beantwortet werden kann. Wir ziehen das noch nicht in unsere Tests ein, weil wir messen immer, was kommt beim Kunden an. Und daher ist für uns völlig egal, wie das Unternehmen das aufgesetzt hat, ob da eine KI dahinter ist oder nicht. Wichtig ist, dass der Kunde eine kurze Wartezeit hat, dass seine Frage korrekt beantwortet wird und dass er tatsächlich auf alle Fragen eine gute Antwort bekommt und auch individuell betreut wird. Und das kann man eben nur mit einer Kombination aus beidem richtig gut lösen.
Mhm. Jetzt spielt KI ja auch für Verbraucherinnen und Verbraucher auf einer anderen Ebene noch eine große Rolle. Und zwar, wenn sie eben auf der Suche sind nach einem Produkt oder einem Anbieter, dann fragen sie eben häufig die KI. Früher wurden Testberichte gelesen oder auch Online-Bewertungen genutzt. Aber die KI-Antworten spielen da, glaube ich, eine immer größere Rolle. Und das wird sich sicherlich in den nächsten Jahren auch noch weiter in diese Richtung entwickeln. Welche Rolle spielen dann so unabhängige Untersuchungen, wie ihr sie durchführt, mit euren Tests in dieser neuen Informationswelt überhaupt noch?
Ja, unabhängige Tests und Studien spielen natürlich nach wie vor eine große Rolle, denn die KI greift auf solche Studienergebnisse auch gerne zurück. Also wichtig ist natürlich, dass es gut publiziert ist. Wir haben es eben, wie gesagt, alles auf unserer Website transparent. Die Medien berichten über unsere Studien, wir geben Pressemitteilungen heraus. Damit versuchen wir, unsere Studienergebnisse auch gut im Internet präsent zu haben. Und die KI sagt sich, da ist was Unabhängiges. Das zieht die KI ganz gerne bei vielen Fragen dann auch vor. Andererseits bieten unsere Studien aber auch Unternehmen die Möglichkeit, besser in der KI sichtbar zu sein. Weil vorher hieß es, man optimiert, dass man in Suchmaschinen gefunden wird als Unternehmen. Mittlerweile versuchen die Unternehmen zu optimieren, dass sie auch in der KI gefunden werden und sichtbar sind. Und da helfen unsere Studien, unsere Auszeichnungen auch sehr stark. Das heißt, wenn die Unternehmen das richtig machen und die Auszeichnungen durch uns mit einem Testsiegel entsprechend gut im Internet sichtbar einspielen, dann werden sie in der KI, in KI-Antworten dann auch entsprechend gut gefunden. Also von allen Seiten her befruchten wir uns da gegenseitig.
Okay. Und wenn wir jetzt noch mal ein paar Jahre in die Zukunft blicken, was glaubst du, wie wird sich der Service dann verändern? Also wird menschlicher Kundendienst am Telefon dann vielleicht tatsächlich der Vergangenheit angehören, was ja heute noch ein bisschen undenkbar ist? Du hast es ja eben auch gerade schon angesprochen, dass es immer noch notwendig ist, um wirklich guten Service zu liefern? Oder übernimmt eben künftig die KI wirklich da, wo wir heute noch Menschen im Service haben? Und wird der Service dann besser oder schlechter?
Ja, ich bin wirklich schlecht darin, in die Zukunft zu blicken, aber na klar, die KI wird sich weiterentwickeln und es wird immer weniger Punkte geben, wo zum Beispiel bei der telefonischen Beratung umgestellt werden muss auf den persönlichen Berater, weil die KI wahrscheinlich immer mehr kann, immer mehr Fragen beantworten kann, immer individueller werden kann. Die Unternehmen sollten das natürlich immer nachprüfen, nicht, dass die KI auf einmal eine Beratung macht, die gar nicht mehr zu dem passt, was das Unternehmen am Ende sagen möchte. Aber ich glaube schon, dass die KI sich da entwickeln wird und immer mehr von der KI übernommen werden kann. Aber es ist sicherlich nicht grenzenlos und ich glaube nicht, dass in allen Servicebereichen die KI alles irgendwann ersetzen wird. Weil wenn ich mir schon allein vorstelle, im Restaurant nur noch zum Beispiel vom Roboter bedient zu werden oder wenn ich in einen Shop reingehe, dass da gar keiner mehr ist und ich alles per Selbstbedienung löse, also wenn es jetzt ein Fashion-Shop ist oder irgendwas anderes. Also Menschen brauchen Menschen, das wird sich nicht ändern. Und wenn immer mehr Unternehmen, ich sage jetzt zum Beispiel im Einzelhandel, auf einmal es nur noch irgendwelche Servicestationen gibt und gar keine persönlichen Berater mehr oder jemanden an der Kasse, der dort sitzt, dann wird es irgendwann wieder die Unternehmen geben, die sagen, hey, ich biete euch das, ich biete euch einen persönlichen Ansprechpartner, kommt zu mir, weil die Produkte sind irgendwie austauschbar und dann macht der persönliche Service den Unterschied. Ne? Also es war ja zum Beispiel auch so, als immer mehr alles in Richtung Online-Shopping ging, dass dann Unternehmen wie Reifen.com, die also mit Online-Shops gestartet sind, gesagt haben, ach, wir machen jetzt auch noch Filialen, da können sich die Menschen ihre Reifen auch anschauen und können vorbeifahren und sich nicht nur alles online bestellen. Ich habe auch mal auf dem OMR-Festival gehört, einen Vortrag darüber, nach dem Motto, ja, es ist jetzt ganz viel online und so weiter und so fort, aber es geht jetzt auch wieder, der Trend dreht sich wieder um, es werden auf einmal wieder Mailings per Post verschickt, weil die sind auf einmal sichtbarer als das ganze Online-Thema. Also wir haben in allen Bereichen, glaube ich, gibt es Trends, die nach vorne gehen und wo es Entwicklungen in die Zukunft gibt, aber auch wieder auch das andere und klassische sein. Eine Berechtigung hat. Es wird eine Kombination sein.
Ja, spannend. Ich habe jedenfalls viel gelernt, unter anderem auch, dass Testsiegel heutzutage mindestens genauso wichtig sind wie vor 20 Jahren, als ihr angefangen habt, und zwar für Konsumentinnen und Konsumenten ganz genauso wie für Unternehmen und eben gerade auch in Zeiten der künstlichen Intelligenz. Also ganz herzlichen Dank für die Einblicke, Bianca. Schön, dass du da warst.
Ja, danke dir ebenso. Es hat Spaß gemacht, zu dem Thema viel zu sagen.
Ja, das fand ich auch. Und wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid beim nächsten DUB Business Talk. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.